Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ich freue mich über einen besonderen Gast heute in Faszination Freiheit, wie jeden Freitag neu. Er ist einer der prominentesten und bekanntesten Journalisten im deutschsprachigen Raum. Er war über 30 Jahre lang das Gesicht sogar im ZDF, unter anderem bei Berlin Direkt, Heute und Heute Journal und auch seine eigene Sendung nach seinem Namen. Ich spreche von Peter Hane. Lieber Herr Hane, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Das mache ich gerne, lieber Thorsten Wittmann, und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, und Sie waren lange beim ZDF, sind heute bekannt dafür, dass Sie Klartext sprechen. Das werden wir auch heute tun. Unter anderem auch ja mit Ihren Büchern mit eindrucksvollen über 10 Millionen Gesamtauflage. Und das neueste Werk ist ja auch auf dem Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet und hat einen sehr aussagekräftigen Titel. Warum macht ihr uns kaputt? Ja. Auch darüber werden wir heute sprechen und aktuell läuft ja die WM noch und Deutschland hat ja mal wieder, eine etwas durchwachsene Leistung, wenn man es jetzt noch vornehm ausdrücken würde, an den Tag gelegt. Und Sie sagen ja auch selber, am Fußball kann man den Zustand der Nation ablesen. Also wo ist es von früher geblieben? Wir haben ja auch noch gerade eben gesprochen und da sind wir auf die WM 2014 ja ganz kurz gekommen. Das war das letzte Mal, wo die deutsche Elf so richtig geglänzt hatte und kurz danach fing das Ganze an, ja richtig nach unten zu gehen in Deutschland. Und im Fußball ist es relativ ähnlich. Gibt es da Parallelen und wie sehen Sie dieses Thema?
Naja, Sie haben es jetzt richtig angesprochen. Ich sage immer Fußball und auf der anderen Seite die Bahn sind ein Symbol für ein ganzes Land. Also, selbst in der Ukraine fährt die Bahn auf die Sekunde pünktlich, in der Schweiz sowieso. Bei uns kann man auf den Bahnhof gehen und kann warten, bis irgendwann ein Zug kommt. Und genau das gleiche Elend erleben wir im Fußball. Das heißt, wenn diese Gleichung stimmt, die ich auch in meinem Buch begründe und aufstelle und sage, daran sieht man das Elend Deutschlands, dann kann man nur sagen, genau das ist es. Das heißt, wir haben eine Zeit erlebt, 2006, das Sommermärchen, das habe ich ja hier unmittelbar auch in Deutschland, auch in Berlin. Ich bin bei allen deutschen Spielen in den Stadien dabei gewesen damals. Das war ja alles irre, ganz selbst Berlin, dieses linke, versiffte, queer-woke Berlin strahlte in Schwarz-Rot-Gold und in einem gesunden Nationalbewusstsein und Patriotismus. Aber Begeisterung. Und dasselbe war auch gespiegelt auf die Wirtschaft, auf die Leistungsbereitschaft im Volk. So, und das ist jetzt, man kann das mit Schäuble sagen, ist over. Es ist vorbei. Wir sehen an der Bahn, dass wir noch nicht mal in der Lage sind, eine Klimaanlage im ICE zu haben, eine funktionierende Toilette, Wasser und einen Speisewagen. Ich habe das jetzt alles erlebt, da verglühen sie mitten in Deutschland, aber wir retten das Weltklima. Und das war jetzt beim Fußball nun mit Händen zu greifen. Und da kann ich nur zusammenfassend sagen, nachdem die deutsche Mannschaft ja wirklich mit Schimpf und Schande rausgeworfen wurde und der Kanzler dann ein Tweet absetzt, ihr seid Helden, wir sind stolz auf euch und auch in der Niederlage stehen wir zusammen. Da kann man nur fragen, in welcher Welt leben wir denn? Das heißt, da beglückwünschen sich Verlierer und Leistungsverweigerer gegenseitig, nämlich das Bundeskabinett, die Bundesregierung auf der einen Seite und die Nationalmannschaft auf der anderen. Angeführt von Trainern, die sichtlich lustlos. Ein Nagelsmann stand ja nach der Niederlage und hat sich dann, ich laufe nicht weg. Das heißt, das sind so diese typischen politischen Floskeln. Er hätte sagen können, ich bin bereit zurückzutreten oder was auch immer. So, wir haben dieses Spiegelbild, wir zeigen keine Leistung mehr. Sowohl im politischen, im wirtschaftlichen, als auch jetzt eben im Sport. Auf der anderen Seite, was ich fast noch schlimmer finde, niemand übernimmt die Verantwortung. Das heißt, da muss jetzt jemand stehen, der sagt, ich bin dafür verantwortlich. Also Entschuldigung, wenn ich ein Elfmeterschießen erwarte, dann muss ich vorher festlegen, wer dort antritt, um die zu schießen und nicht dem Zufall überlassen, wer gerade zum Ball läuft und dann über das Tor schießt. Allein das ist doch schon irre. Aber das zeigt, in der Politik ist es doch ganz genauso. Da sitzen Laien, ich sage ja immer, auch in meinem Buch, ganz deutlich, wir werden von Idioten regiert. Und zwar im griechischen, lateinischen Sinne von Nichtfachleuten, von Laien. Und man hat den Eindruck, auf dem Platz haben Laiendarsteller gestanden, genauso wie in der Regierung. Es fehlt der Esprit, es fehlt die Begeisterung, es fehlt einfach der Antrieb, wir wollen für uns, aber auch für unser Land was leisten. Wir sind stolz, dass wir meinetwegen in der Wirtschaft führend sind oder eben im Sport oder im politischen Bereich. Nein, was wir zu bieten haben, die einzigen Weltmeistertitel, den wir noch haben, ist Weltmeister in Hochmoral. Und Deutschland ist ja sogar noch gründlicher. Wir sind Weltmeister in Doppelmoral. Denn das, was wir erleben, ist eine unfassbare Doppelmoral. Die Politiker stopfen sich die Taschen selber voll. Und das Volk wird ausgeplündert.
Können Sie vielleicht mal zusammenfassen, auch wo Sie konkrete Beispiele der Selbstzerstörung in Deutschland sehen? Sie nennen auch einige Beispiele in Ihrem Buch. Und was hat Sie da am meisten erschüttert oder wütend gemacht, was aktuell in Deutschland passiert?
Naja, wütend macht einen, dass man die Realität total verweigert oder sich schön redet. Das heißt, wir haben jetzt ja diesen schrecklichen Fall in Stade gehabt, wo ein Türke mal eben 6 Menschen tötet, weil die, und das waren ja quasi Vertreter des Staates, es waren ja Beamte in Anführungszeichen vom Jugendamt, die nichts anderes machten, als das deutsche Recht durchsetzen zu wollen, dass ein Baby eben nicht geschüttelt werden kann. Das wird alles schön geredet, das wird klein geredet. 6 Tote, die nicht irgendwo wahllos erschossen worden sind, sondern gezielt. Kein Bundespräsident, kein Bundeskanzler, kein Ministerpräsident, niemand. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, in denen ich gearbeitet habe, ARD und ZDF, berichten entweder gar nicht oder beschönigend oder nennen den Täter nicht oder was auch immer. Das ist so ein Punkt, der mich auf die Palme bringt, dass wir nicht mehr die Realität anerkennen. Ich muss ja niemanden beschimpfen, beleidigen. Ich muss ja kein Rassist sein oder was auch immer, aber ich muss doch die Wahrheit auf den Tisch bringen. Die Wahrheit macht uns frei. So, das ist ein Punkt. Das andere ist, wir wissen, diese Klimaideologie macht uns kaputt. Wir können nicht das ganze Land mit Windrädern vollstellen und den Atomstrom aus den Nachbarstaaten holen. Und für mich ist das Symbol, Herr Söder von der CSU, das war mal eine wirtschaftsfreundliche Volkspartei, sprengt die letzten Kühltürme eines noch funktionierenden Kernkraftwerks, um am nächsten Tag zu sagen, wir brauchen aber die Atomkraft. Da merken Sie in diesem einen Fall diesen ganzen Irrsinn. Das heißt Klimaideologie, die verkehrte Migrationspolitik. Dann haben wir eine überbordende Bürokratie. Man kann ja aus Deutschland jetzt schon nur noch flüchten vor der Bürokratie. Hier machen Firmen zu, ausschließlich, weil sie es nicht mehr schaffen, nachzuweisen. Also der Landwirt muss jetzt bald nachweisen, jeden Pups einer Kuh, wie viel CO2 damit in die Luft geht und wie schädlich das alles ist. Also wir werden in jeder Initiative, die man hat, freie Wirtschaft, sich frei entfalten, das Unternehmertum und so weiter, wird nicht nur gebremst, sondern wird verhindert und blockiert. Und das bringt uns um, ganz abgesehen von diesem ganzen Irrsinn, der ja auch den Sport kaputt gemacht, die WM kaputt gemacht hat, dieses Queere und Woke, dass zum Schluss es wichtiger ist, dass ich da eine Regenbogenarmbinde habe oder die richtige Sprache spreche und queer und woke bin Ob ich Fußball spielen kann, ist völlig wurscht. Und dass ich die Elfmeter vergeige, ist auch wurscht. Hauptsache, ich bin woke und queer. Dasselbe erleben wir hier in der Politik. Und so richten wir uns zugrunde. Also ich habe wenig Hoffnung. Und deswegen habe ich ja gesagt, warum macht ihr uns kaputt? Das ist ja mehr ein Aufschrei. Warum? Warum? Das ist sowas, wie sind wir noch zu retten? Das ist ja mein anderes großes Thema in meinen Vorträgen. Da sind wir noch zu retten, unser schönes Land vor die Hunde gehen zu lassen. Und der Aufschrei ist eben gering. Und da, wo er ist, wird er notfalls mit Gewalt und mit Zensur niedergemacht. Und das ist für mich als Medienmann dann noch das Erschreckendste. Was wir heute erleben, ist knallharte, eiskalte Zensur. Da gibt es Landesmedienanstalten, die weitestgehend von CDU-Regierungen sind. Man muss immer ganz klar die Täter nennen. Rot-Grün-Linkspartei ist für mich überhaupt kein Thema mehr. Die halten ja alle ihr Wahlprogramm, das ich zwar schrecklich finde, aber sie sagen doch ganz klar, wir wollen die Banken verstaatlichen, wir wollen das Unternehmertum abschaffen, wir wollen die Welt retten und das wissen wir doch alle. Die einzigen Lügen sind CDU und CSU, die uns das Blaue, also hier das Blaue vom Himmel versprochen haben, um am Tag nach der Wahl alles zu brechen. Und die jetzt dabei sind mit ihren NGOs, die freie Berichterstattung kaputt zu machen, Zensur, im Internet alles zu behindern, was nur nach Freiheit riecht und nach Kritik. Und das ist ein Rückfall in den Feudalismus. Also das hat mit Demokratie nichts zu tun. Ich sage nur einen Satz eines linken Zeitgeschichtlers aus Stanford in den USA, der sagte mir letztes Jahr, wenn für die Opposition kein Raum mehr da ist, dann kann man nicht mehr von einer Demokratie sprechen. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist in Deutschland für die Opposition kein Raum mehr. Noch nicht mal ein sicherer Raum in einer Stadthalle, um einen Parteitag abzuhalten. Oder ein Raum, der groß genug ist im Reichstag, um die Abgeordneten unterzubringen. Es fängt schon bei Raum im wahrsten Sinne des Wortes an. Und der Opposition wird zunehmend jede Mitwirkung untersagt, unterbunden, bis dahin, dass die Landtagspräsidentin in Bayern von der CSU, wenn die AfD spricht, einfach das Mikrofon abdreht. Überlegen Sie sich das mal. Warum gibt es keinen Aufschrei in der Bevölkerung? Das ist doch völlig wurscht, ob ich für die AfD bin oder nicht. Selbst wenn ich der Linkeste der Linken bin, muss ich doch mit meiner Linken Rosa Luxemburg sagen, die Meinung, egal wie sie ist, sie muss frei geäußert werden dürfen. Ist auch vorbei.
Ja, das Blaue vom Himmel, beziehungsweise das blaue Wunder. Wie stehen Sie denn zur AfD? Wie stehen Sie zu einem AfD-Verbot? Und wie rechtsextrem ist diese Partei denn wirklich?
Also ich meine, diese Geschichte mit dem AfD-Verbot, ich meine, das ist der größte Wahlkampf, den die AfD sich überhaupt wünschen kann. Ich bin ja nie Mitglied einer Partei gewesen. Ich habe auch nie Wahlkampf für eine Partei gemacht. Ich sehe auch in meinem Buch die Aufgabe, die Fakten zu liefern, damit man sich selbst eine Meinung bilden kann. Überlegen Sie mal, ich bin noch so altmodisch. Also ich bin ja nun das Altmodischste, was es gibt, Methusalem mit 52 Jahren im Beruf. Ich war immer an vorderster Front der Innenpolitik. Ich habe alle Bundeskanzler und Bundespräsidenten und was nicht alles rauf und runter interviewt. Ich weiß ja, von was ich rede. Also da kann ich nur sagen, dass man heute in der Lage ist zu sagen, eine Partei, die quasi das Programm der CDU von vor 20 Jahren vertritt und auch der CSU, das kann man ja alles nachweisen, die soll jetzt also rechtsradikal sein. Dann kann ich nur sagen, ein Franz Josef Strauß hätte man nach den ersten drei Sätzen einer Rede einsperren müssen oder wie ich sage, mit Handschellen abführen müssen. So deftig ging es damals rum. Heute dürfen sie ja nicht die leiseste Kritik machen. Die AfD ist die einzige oppositionelle Stimme, die wir haben. Wir haben da noch so ein paar Selbstdarsteller, die nehmen wir jetzt Kubicki mit seiner FDP und sowas, das ist ja alles lächerlich. Im Gegenteil, die verhindern nur einen Politikwechsel, indem Leute denen die Stimme geben, die nachher unter 5% ist, da ist sie weg. Wer also heute Parteien wählt, die garantiert nicht in den Landtag von Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern kommen oder hier in Berlin oder dann beim Bundestagswahl, der wirft ja seine Stimme förmlich weg, da können sie auch gleich zu Hause bleiben. Wer eine Veränderung will, muss sich jetzt die einzig verbliebene Oppositionspartei suchen. Und da sage ich immer, wir wissen alle nicht, ob die's können. Nur eins wissen wir, dass die, die jetzt dran sind, es nicht können. Das heißt, ich gebe denen doch eine Chance. Das ist das eine. Und das andere, gerade der Kampf gegen die AfD ist ja der Beweis, dass die eine politische Kraft haben. Denn davor haben wir alle Angst, dass sie es können könnten. Und wir haben ja den Aufschrei gehabt. Der Oberbürgermeister von Pirna in Sachsen, AfD. Dann haben wir ja den Landrat in Thüringen, AfD. Da hieß es ja, die Welt geht unter. Haben Sie jemals von denen wieder was gehört? Nein, die machen eine ganz normale Arbeit. Und mir erzählen heute die Spitzenkandidaten von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, die ich beide erst gerade getroffen habe. Einer in Mecklenburg, Holm ist ja mein Kollege, früher Radiomoderator Ulrich Siegmund. Die sagen mir, uns rennen die Landräte und die Wirtschaft die Tür ein. Natürlich nicht offiziell, sie trauen sich alle noch nicht. Aber sie sagen schon, wir setzen unsere Hoffnung auf euch. Die Kommunalpolitik, damit endlich Schluss ist mit diesem Migrationsirrsinn, mit der Pleitewelle, dass eine Stadt sich bald noch nicht mal mehr eine Straßenreparatur leisten kann, weil das Geld alles in Bürgergeld und in Sozialabgaben geht. Das muss alles eingebremst werden. Also das AfD-Verbot ist ja ein Witz in Tüten. Also da gibt's jetzt dieses 3000-seitige Gutachten einer NGO, die übrigens auch aus den CDU-Ministerien finanziert wird. Das muss man doch alles wissen. Frau Prien, die Familienministerin, die das meiste Geld, die das auch jetzt hinstreut bei denen, die die AfD gewaltsam verhindern wollen. Das sind ja alles CDU und CSU-Ministerien, Ministerpräsidenten, die das machen. Wer Ben Unscripted jetzt ans Messer liefern will, das ist die Landesmedienanstalt von Nordrhein-Westfalen, die von der CDU geführt wird. Denn der Landesmedienminister ist der Chef der Staatskanzlei, alles CDU. Das muss man wissen. Die wollen ihre Konkurrenz weghaben. Und das habe ich durchschaut von der ersten Sekunde an. Es geht nicht um die Inhalte der AfD, noch nicht mal um die Personen. Es geht darum, einen Konkurrenten sich vom Halse zu schaffen. Und das per Verbot. Und da muss ich sagen, dann rufe ich dazu auf und sage, das ist jetzt die Pflicht eines Bürgers, der Demokratie und Grundgesetz ernst meint, zu verhindern, dass eine solche Stimme und eine solche Partei kaputt gemacht wird.
Glauben Sie, dass die AfD den nächsten Kanzler stellt?
Das glaube ich nicht.
Oder Kanzlerin?
Weil die, möglich ist alles. Also sagen wir mal, ich habe schon so viele Sachen erlebt, wo man gesagt hat, ist alles unmöglich, dann kam das doch. Ich habe aber immer die These vertreten, es geht von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Das heißt, wir haben jetzt diese ominöse Brandmauer, die ich ja in meinem Buch antidemokratischer Schutzwall nenne. Das ist im Endeffekt eine Mauer gegen die Demokratie, nicht vor irgendeinem Brand oder was. Ein antidemokratischer Schutzwall. diejenigen, die das aufrichten, und das ist ja auch vor allem CDU und CSU, die anderen interessiert doch die Brandmauer gar nicht. Ein Grüner oder SPD, für die ist das doch gar kein Thema. Das ist einfach nur, die CDU will ihre Macht behalten und kettet sich, und das ist ja das Grundproblem, lieber an Linke und Linksradikale, die unser Land zerstören. Der Schlüssel ist immer bei CDU und CSU, denn sie könnten ja in der Sekunde, wo wir beiden jetzt hier miteinander sprechen, lieber Thorsten Wittmann, könnte Söder und Merz sagen, so, und jetzt machen wir das mit Weidel und Kupala und jetzt versuchen wir mal eine ganz andere Politik, nämlich die, die wir ja eigentlich versprochen haben. Können sie sofort machen. Sie machen es ja nicht. Warum denn nicht? Weil sie so tun, als seien da Rechtsextremisten. Herr Merz, der sich erdreistet, zu sagen, die AfD steht in der Tradition des Nationalsozialismus und quasi des Holocaust. Das ist doch unfassbar. Das ist eine Verniedlichung des Nationalsozialismus, eine Leugnung des Holocaust, so etwas zu sagen. Denn wenn Adolf mit dem, was er getan hat, so harmlos und freundlich gewesen wäre wie Alice Weidel oder Timo Kropala und wie sie alle heißen, ist doch eine Verharmlosung von allem. Das dumme Volk merkt überhaupt gar nicht, was los ist. Also Sie merken, ich kann mich darüber aufregen, trotz der Hitze, die hier in Deutschland gerade ist. Aber sie fragt nach dem Bundeskanzler. Ich glaube, es geht jetzt von unten nach oben. Jetzt haben wir die Chance, den Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt von der AfD zu kriegen, ebenfalls vielleicht sogar in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein wichtiger Anfang, von unten her auf Landesebene das erstmal zu machen. Und dann wird es eine Sogwirkung geben. Und Sie haben ja jetzt, wissen Sie, auch vielleicht unsere Zuschauer kriegen ja vieles gar nicht mit. Oder sie vergessen zu schnell. Es gibt eine Schlüsselszene, wo das ZDF vor einem Jahr bei einer Elefantenrunde, wo führende Politiker zusammensaßen, die Mikrofone noch aufhatte. Ich kenne ja die Kollegen. Und die haben das dann, nicht so jemand von der Technik, hat das dann wahrscheinlich auch im Internet verbreitet, wo Söder dem CDU-Generalsekretär Linnemann zuflüstert, hast du die Rede von der Alice Weidel heute gehört? Die war klasse, die war das Beste, das müsste von uns kommen. Das heißt doch, das ist das Eingeständnis von Herrn Söder, die eigentliche CDU-CSU-Politik macht jetzt die AfD. Also das müsste sich mal vorstellen. Der sagt, die Rede, die die Weidel gehalten hat, müsste eigentlich von uns gekommen sein. Das ist ja der größte Ritterschlag, den es überhaupt gibt. Und ich kann der AfD von hier aus nur empfehlen, das per Schleife im Wahlkampf immer wieder zu machen. Das reicht doch völlig. Die brauchen doch gar keinen Wahlkampf mehr zu machen, wenn sie das publizieren. Da sehen sie doch, wie verlogen alles ist. Wir haben doch eine Verlogenheit. Jetzt kommt die Bundesregierung mit diesem großen Reformpaket. Das ist doch heiße Luft bis zum geht nicht mehr. Aber ich will Ihnen sagen, lieber Thorsten Wittmann, was das Entscheidende war bei diesem Reformpaket, dass sofort gemeldet wurde, das Wahlrecht wird jetzt geändert, damit CDU und CSU ihre Direktmandate bekommen. Das heißt, es gab ja eine Regel unter der Ampel, dass gesagt wurde, eine Partei, die bundesweit nicht 5% hat, kriegt eben auch nicht mehr Abgeordnete. Das heißt, die CSU ist ja jetzt bei 4% bundesweit. Die richten sich ja völlig zugrunde. Bei Strauß waren das noch 12-13%. Die sind ja völlig vernichtet. Das heißt, als erstes denken die Politiker wieder an sich. Das Entscheidende ist, wie retten wir unsere Partei? Wie retten wir unsere Mandate? Wie retten wir unsere Freunde? Ich kann nur hoffen, dass unsere Zuschauer das auch begreifen. Sie denken immer zunächst an sich, an ihre Partei und an das, was sie sich in die Tasche bringen können. Ist bei allen Themen so. Und da stört natürlich die AfD. Die AfD stört ja überall, vor allem, weil die AfD keine Vergangenheit hat. Wissen Sie, denen kann man nicht vorwerfen, dass sie sich die Taschen vollgesteckt haben bei Corona. Denen kann man sich nicht vorwerfen, dass die sich bereichern an der Klimaideologie, weil sie ja nirgendwo an der Regierung sind. Das heißt, die Leute müssen doch endlich mal begreifen, dass die Täter bei den Altparteien sind, bei den Kartellparteien sind. Und jetzt schließen sich sogar CDU, CSU und Linkspartei zusammen, weil das ja das kleinere Übel ist gegen der AfD. Das heißt, wir haben die Partei der Mauerschützen und wir haben die Partei, die unser Land, die das System verändern will. Wenn einer das System verändern will, dann ist die Linkspartei. Das ist ja die Frage, wer muss dann verboten werden? Ich sag, niemand muss verboten werden. Die Leute haben nur das Recht darauf, frei entscheiden zu können. Und da hoffe ich übrigens, dass in Sachsen-Anhalt wird das ja als erstes sein, dass da nicht Herr Krenz kommt zum Auszählen der Stimmen.
Ja, ich würde gern mit Ihnen noch auf das Thema Presselandschaft kommen. Sie haben jahrzehntelang in diesem Bereich gearbeitet und Sie haben da viel gesehen. Wie war das denn während noch Ihrer aktiven Tätigkeit? Wie würden Sie die damalige Tätigkeit beschreiben? Und waren Sie da auch selber schon damals in einem internen Zwiespalt, was Sie sagen dürfen und publizieren?
Niemals. Ich habe niemals in meinem ganzen Leben eine Gegendarstellung gehabt. Das ist also schon fast einmalig. Heute müssen Sie ja jeden Tag irgendwas zurücknehmen, die Fake News, die ARD und ZDF bringen, müssen sich entschuldigen oder zurücknehmen. Habe ich nie gehabt. Ich habe immer Freiheit gehabt. Ich habe mir nie dreinreden lassen. Ich war ja in den Nachrichten heute und heute Journal zum Beispiel, da ging es ja darum, auch die Meldungen, die Themen auszusuchen. Das waren ja letztlich Machtpositionen. Ich habe nie Kritik geerntet. Warum nicht? Weil ich ein Bestandteil dieses breiten Meinungsspektrums war. Und an meiner Seite war eben ein Kollege, der ganz klar bei der SPD verortet wurde oder nachher kamen die Grünen. Aber es hatte immer eine Ausgewogenheit. Und genau das ist jetzt weg. Das heißt, jetzt haben sie alles gleichgeschaltet. Und hier muss ich wieder sagen, öffentlich-rechtliche Medien sind kein Freiraum für alles und nichts und für die Selbstverwirklichung von Redakteuren, die sich ja heute als Aktivisten und als Ideologen verstehen, sondern hat Aufsichtsgremien, Kontrollgremien. Das ist alles festgelegt. So, ich nehme nur meinen alten Arbeitgeber, den ich habe ja bei beiden gearbeitet, ARD und ZDF, aber mein letzten war eben ZDF. Der Intendant ist durchgesetzt worden in Kampfabstimmungen von CDU und CSU. Die Fernsehratsvorsitzende ist die frühere CSU-Bundesministerin Hasselfeld. Der wichtigste Mann, der im Verwaltungsrat, da sitzen nur 12 Leute, da werden die Verträge unterschrieben. Böhmermann, Hayali, Thewissen. Ich nenne mal nur 3 Namen, die ja dauernd in der Diskussion sind. Wer unterschreibt diese Verträge? Herr Haseloff, der frühere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, CDU. Und jetzt sage ich, meine Kollegen, die jetzt in den öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten, machen das, was man sie machen lässt. Mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Das heißt, Kontrollgremium soll nicht Zensur heißen. Da bin ich völlig gegen. Aber Ausgewogenheit, Objektivität und vor allem Faktentreue und Wahrheit. Darum geht es. Und wissen Sie, wenn dann diese CSU-Frau, die das ZDF quasi zu kontrollieren hat, in der größten Krisensituation der Glaubwürdigkeit, wo KI bereits eingesetzt wird in der Nachrichtengebung, wo gegen Israel gehetzt wird, wo Klima ideologisiert wird und die AfD dargestellt wird, als hätten sie den Holocaust erfunden, statt einzugreifen, kümmern die sich darum, ob auch auf die Herrentoiletten des ZDF ein Menstruationsset im Automaten kommen darf. oder ob eine Regenbogenfahne gehisst wird oder irgendwas. Da merken wir doch, sie sind doch vom Irrsinn inzwischen befallen. Es wird alles durchideologisiert. Es geht nicht mehr um Wahrheit. Es geht nicht mehr darum, die Menschen zu informieren. Und ich sage nur noch mal, ich habe mich immer als Dienstleister verstanden. Ich wurde bezahlt aus den Zwangsgebühren, damit ich den Leuten Informationen und Fakten gebe, damit sie sich ihre Meinung bilden können. Und nicht, dass ich mich hinsetze und von vornherein sage, was die Leute zu denken haben. Heute kann man doch sagen, ich habe früher immer gesagt, guten Abend, meine Damen und Herren, dürfen Sie heute ja auch nicht mehr sagen. Damen und Herren gibt's ja nicht mehr. Sie müssen ja sagen, willkommen, hello everybody, wie bei der Lufthansa oder in der Bahn. Es gibt ja 167 Geschlechter, Sie dürfen ja niemanden auslassen. Also gibt's ja noch nicht mehr, meine Damen und Herren. Aber heute sagen Sie, guten Abend, ich sage Ihnen in den nächsten 15 Minuten, was Sie zu denken haben. Das ist die heutige Nachrichtengebung. Und da merken wir, wir sehen, wie wir auf den Hund gekommen sind. Und da kann ich nur noch mal sagen, man darf ja Zwangsabgabe nicht mehr sagen. Das ist ja auch rassistisch und rechtsradikal und verleumdend und so weiter, obwohl es der normale Begriff ist. Ich werde ja gezwungen, egal ob ich sehe oder nicht, das zu bezahlen. Jetzt nennt man es ja Demokratieabgabe. Und da kann ich nur sagen, das sage ich jetzt bei Ihnen mal exklusiv, ich finde das Wort wunderbar. Wer da bezahlt, wer da also diese Abgabe macht, der gibt die Demokratie ab. Also mit diesen Gebühren verabschiede ich mich von der Demokratie. Deswegen ist der Name völlig richtig. Demokratieabgabe bei ARD und ZDF heißt, ich gebe die Demokratie ab. Ich gebe sie in die Hand von Ideologen, von Agitatoren und von Fake News Verbreitern.
Ja, wir sind jetzt hier schon auf der Zielgerade. Vielleicht haben wir noch ein paar positive Worte und vielleicht verraten Sie jetzt auch, was treibt Sie jetzt noch an, nach so langer Zeit immer noch so aktiv zu sein und in Anführungszeichen sich das Ganze anzutun? Und welche Hoffnung haben wir noch?
Also, ich hab's im Blut. Entweder man ist Journalist, das ist ja wieder die Geschichte mit dem Bundestrainer, mit der Fußball-WM, da sind wir immer wieder bei den Parallelen. Oder auch selbst bei einem Bundeskanzler. Ich muss das im Blut haben. Ich muss für meinen Beruf und meine Berufung, und davon, als Christ gehe ich davon aus, Luther hat ja dieses Wort in die deutsche Sprache gebracht, Berufung. Ein Job kann jeder machen, aber ich brauche die Berufung, das heißt, das ist mein Ding. Journalismus ist mein Herzblut, deswegen kann ich nicht schweigen und kann davon auch nicht weg. Das ist das eine. Das andere, wir können uns hier den Mund fusselig reden. Ich meine, Sie sind noch jung und morgenschön und haben doch das Leben weitestgehend vor sich. Ich gehöre ja nun schon der Methusalem-Generation an und könnte sagen, also für mich ist sowieso nichts mehr zu retten, also für meine Generation. Es geht mir ausschließlich um die jungen Leute. Ich erlebe wahnsinnig viel hochmotivierte junge Leute, die wachsam sind, die etwas leisten wollen, die sogar brennen und die überall behindert werden, gestoppt werden, demotiviert werden. Was wir heute erleben, ist ja, nehmen wir die Fußballnationalmannschaft, als wären da brennende junge Männer auf dem Platz, die nur, die gar nicht zu bändigen sind, endlich, dass das Spiel losgeht und dass Tore geschossen werden. Die hängen da rum und dann gucken sie, wo ist der Motivator, also der Trainer, der sie antreibt. Auch nicht da. Und dann verlieren sie den Mut und resignieren. Und viele wandern aus. 280.000 hoch ausgebildete, hochqualifizierte junge Leute sind letztes Jahr ausgewandert. Das heißt, eine Großstadt, wenn man das mit Familien nimmt, mehrere Großstädte wandern aus.